Es ist Freitag, der 17. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das ist eine Übung, die ihr durchaus vertraut ist als Moderatorin des Podcasts FOMO. Aber nicht nur das macht sie. Sie moderiert auch den Podcast Verdammt berühmt und man kennt sie als Autorin von zum Beispiel Essays wie Kabale und Hiebe über Johnny Depp und Amber Heard oder wie Reportagen für ZDF Zoom. Zuletzt hieß das Ganze Grauzone und da ist sie natürlich bei einem Rauhaar-Dackeltoupet wie mir völlig richtig. Herzlich willkommen, Jasmin Polat.
Hallo Micky, ich freue mich sehr. Vielen Dank für diese wirklich wahnsinnig tolle Ankündigung.
Das ist ja wirklich jetzt schon für viele der vertraute Sound von FOMO, dem News-Podcast bei Spotify. Also da fühle ich mich jetzt, wie sagt man so schön neudeutsch, abgeholt. Heute, wenn Sie betrunkenen Iren auf der Straße, betrunkene Iren ist noch ein bisschen Tautologie, so, ne? So wie windige Medienmenschen, wenn Sie denen auf der Straße begegnen, dann liegt es daran, heute ist St. Patrick's Day und es wird gefeiert zum Beispiel in Dublin, Manchester, Chicago, New York, München, aber auch in Hamburg. Verbindest du etwas damit?
Überhaupt nicht. Ich wollte tatsächlich dich fragen, ob du was damit verbindest. Ich habe nur gedacht, ja gut, also Irish Pubs, das sind irgendwie so diese Dinger, ja. Da laufe ich in Berlin auf jeden Fall immer in so einem großen Bogen drumherum. Ja. Aber gut, Feste feiern, wie sie fallen und so weiter. Ne? Aber da bin ich irgendwie raus. Hast du denn was Grünes an heute?
Nein. Also ich glaube auch irgendwie so stramme CDU-Wähler werden wahrscheinlich jetzt nervös, weil alle plötzlich grün tragen und glauben, das ist es jetzt schon so, die Wende. Was ich bemerkenswert fand, war der Umstand, dass sie zur Feier des St. Patrick's Day auch diverse Flüsse grün einfärben, wie zum Beispiel den Chicago River. Gut, da wird man an der Oder sagen, ja Leute, das ist nun wirklich nicht so ungewöhnlich, dass der Fluss grün ist oder teilweise mit Algenpest in Frankreich oder so. Aber das ist in diesem Falle gewollt und auch wieder auflösbar. Mhm. Man spricht ja bösartigerweise auch vom rothaarigen Karneval aufgrund der irischen Tradition. Sowas würde ich natürlich niemals sagen. Mhm. Aber wer weiß, ob es mich heute noch packt. Ne?
Ich finde halt spannend, wie sie es dann auflösen tatsächlich. Also erstmal wird da irgendwie so Farbe reingepumpt und dann läuft es einfach irgendwo ab oder was passiert, man weiß es nicht genau. Aber ich musste genauso an die Spree denken und dachte so, ja, die Spree sieht eigentlich so ganz natürlich gefärbt, schon eigentlich ganz grün aus, habe ich gesagt.
Die Schlagzeile des Tages.
Scholz Warnung an Netanyahu, das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Unser Wunsch ist es, dass unser Wertepartner Israel eine liberale Demokratie bleibt, so wird der Kanzler zitiert. Zu Hause tobt der Kampf um die Zukunft der Demokratie. Auch in Berlin muss sich Israels Ministerpräsident Kritik anhören. Der Bundeskanzler sorgt sich um die Zukunft der israelischen Demokratie. Ja, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war zu Besuch in Berlin. Auch da gab es die ein oder andere Demonstration. Denn was da gerade in Tel Aviv und anderen Städten Israels los ist, das ist nicht zu unterschätzen. Manche sprechen schon von einem drohenden Bürgerkrieg, denn es gibt ja eine massive Veränderung des Rechtsstaates in Israel von der wahrscheinlich von der rechtesten Regierung, die Israel jemals hatte. Und natürlich blickt man auch in Deutschland mit Sorge darauf, was aus dieser liberalen Demokratie in Israel wird. Auf der anderen Seite hat man natürlich ein klares Bekenntnis Deutschlands zur Verantwortung für die israelische Sicherheit. Plus, es ist ja auch eingedenk der in Anführungsstrichen gemeinsamen Geschichte, entbehrt es ja auch nicht einer gewissen, was ist der richtige Begriff, Komik, wenn Deutschland Israel darüber aufklären möchte, was Demokratie ist. Das ist ja immer ein bisschen schwierig.
Ja. Ich weiß, dass tatsächlich im Vorfeld da viel drüber spekuliert wurde, wie Olaf Scholz das jetzt behandeln wird. Also wird er was sagen, wird er nichts sagen, weil ich weiß noch, dass er letztes Jahr wirklich sehr stark kritisiert wurde, als er bei Mahmoud Abbas nichts gesagt hatte. Mhm. Also zumindest nicht früh genug. Ne? Ja. Und das hat er jetzt aber, finde ich, besser gemacht tatsächlich. Also es war wahrscheinlich für viele Menschen immer noch nicht genug und wahrscheinlich auch nicht dringlich genug, weil für Netanyahu ist das natürlich, ja, ich meine, kann er auch einfach sagen, nö, es ist aber gar nicht so. Also das wird alles weiterhin Demokratie bleiben, machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Hier gibt es nichts zu sehen. Und ich finde trotzdem, dass Scholz also in seinem Rahmen da tatsächlich mal halbwegs deutliche Worte gefunden hat, oder?
Ja, absolut, absolut, das stimmt. Ich musste auch an Mahmoud Abbas denken, der ja auf deutschem Boden behauptet hatte, dass Israel mehrere Holocausts an den Palästinensern verübt hätte. Daraufhin lächelte Scholz und gab Abbas die Hand und sagte sinngemäß so, vielen Dank für Ihre Meinung, tschüss. Das war schwierig. Und jetzt kommt natürlich eben diese Herausforderung. Du hast einerseits diese enge Verbindung, diese Freundschaft zwischen Deutschland und Israel, was geschichtlich natürlich auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Auf der anderen Seite hast du diese Regierung, die man durchaus als höchst problematisch betrachten kann. Da will ja mehr oder weniger soll da ja der Rechtsstaat abgeschafft werden, wenngleich Netanyahu behauptet, dass man eigentlich das Ganze nur in Balance bringen, weil das oberste Gericht in Israel seiner Meinung nach eine viel zu große Macht hat. Nur wir haben ja die Gewaltenteilung und die haben wir völlig zu Recht und die droht halt dort abgeschafft zu werden. Deswegen sind in Israel Hunderttausende auf den Straßen, also es ist wirklich ein ernstes Problem. Dann wiederum kommt aber das alte Thema, will Deutschland jetzt jeden Staat belehren darüber, wie sie ihre inneren Angelegenheiten zu regeln haben? Das ist dann die Herausforderung, vor der man da immer wieder steht.
Voll, total. Ich finde, er hat es insofern dann eigentlich ganz gut gesagt mit dem Wort Sorge tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall diplomatisch sehr, 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 sehr diplomatisch gelöst, ja. Aber ich dachte mir dann auch irgendwie so ein bisschen, naja, das ist so ein bisschen wie wenn Eltern so einem Teenager sagen, dass sie sich Sorgen machen. Ne? Ja. Also ich möchte jetzt Netanyahu nicht mit einem Teenager vergleichen, aber es ist ja wirklich so, oder? Also ich meine, klar, dann sagt man, du, ich mache mir Sorgen um dich. Und dann sagt er, ach, mach dir keine Sorgen und geht raus und kifft. Ja. Also ich meine, der macht ja eh, was er will, oder?
Aber sehen wir es mal so, wie ein Teenager ist auch Netanyahu eine Weile weg, aber dann irgendwann kommt er auch immer wieder zurück, wenn es um die Regierung geht.
Meinst du, er kommt wieder nach raus? Oh Gott. Ja.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Hatte Spaghetti hinter den Ohren, während er Putin lauschte. Russischer Kommunalpolitiker muss zahlen. Das berichtet NTV. Ein russischer Kommunalpolitiker, dem Spaghetti an den Ohren baumelten, während einer Rede von Putin, wurde laut einer Menschenrechtsüberwachungsgruppe, da kriegt man aber beim Scrabble einiges für, mit einer Geldstrafe von 150.000 Rubel wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte belegt. Mikhail Abdalkin, ein Abgeordneter der Kommunistischen Partei, der veröffentlichte letzten Monat ein Video von sich selbst. Und da hat er sich eine Rede von Putin angeguckt und hat sich da Nudeln über die Ohren gehängt. Und das, das sah gut aus. Ja. Man hat aus Russland schon ganz andere Bilder gesehen, aber gut. Und das basiert aber auf einem russischen Sprichwort, das sich auf jemanden bezieht, der belogen oder getäuscht wurde. So, jetzt wissen wir natürlich als Freund der Pasta, diese Nudeln über den Ohren, das war natürlich Oreguiette, das ist ja völlig klar. Ne? Und er hat sich natürlich tapfer und treu, hat er sich natürlich gestemmt gegen übermächtigen Gegner Putin, deswegen ist er für mich der Wortwitz des Tages, Gnocchi Balboa. Ab jetzt bitte, Jasmin, übernimm du, bevor ich mich noch weiter
Micky, man könnte meinen, du machst das beruflich.
Ja, ich schäme mich auch ein
pass
bisschen.
Pass auf, nee, die fand ich wirklich gut. Ich habe aus Herzen
deswegen höre ich jetzt auch besser auf damit.
Ich habe mir gedacht bei der Sache, okay, krass, die Geldstrafe, das sind ja irgendwie umgerechnet 1823 Euro anscheinend. Ja. Ist wahrscheinlich so eine Geldstrafe, egal wie hoch sie ausfällt, wahrscheinlich noch verhältnismäßig milde. Es
sind drei Gurken im Edeka derzeit hier, ne? Also
ist wirklich so, ne?
Ja.
Naja, aber eine Gurke kann man sich auch nicht so gut übers Ohr hängen, von daher.
Bei meinen Ohren könnte es sogar
whatever.
Gehen.
Whatever. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich erinnere mich noch an das Bild, was vor einem Monat rumging und ich fand das Bild schon wirklich, ich sag mal so schön, iconic.
Ja.
Also das war wirklich so ein Bild für die Götter, so ein Renaissance-Bild eigentlich. Fast schon, wie er da sitzt in so einem blauen, glaube ich, blauen Leinenhemd. Und dann, weißt du, so diese Nudeln da so drüber gehängt hat. Ja, und dann habe ich mich einfach gefragt, wie man das wahrscheinlich auf Deutsch übersetzen könnte. Und das könnte man in Deutschland gar nicht so gut machen, allein bildtechnisch.
Ja.
Man müsste es natürlich auch nicht. Also Also ne, einen Bären aufbinden, wie willst du das bildlich darstellen?
Du, das ist auch, glaube ich, in Russland einfacher darstellbar. Da sind ja mehr Kollegen unterwegs. Und wenn man mal sieht, es kursieren ja im Netz viele Bilder von betrunkenen Russen, die einfach auf einem Bären reiten, weil man mit 3,8 Promille generell auch eine andere, also da ist so ein Bär dann auch ein niedrigschwelliges Angebot. Das wäre da auch einfacher, aber du hast natürlich recht. Was in Deutschland vielleicht noch ginge, ein altes sozialdemokratisches Sprichwort, was Franz Müntefering eigentlich immer sagte in mir im zweiten Satz, glauben Sie mir, wir lassen uns als Sozialdemokraten nicht hinter die Fichte führen. Das würde vielleicht noch funktionieren als Bild. Ich bin überrascht, dass der Mann überhaupt noch, also dass er noch nicht aus dem Fenster gefallen ist, wie es ja vielen anderen geht.
Eben.
Oder?
Eben, und das meine ich jetzt auch wirklich ganz unsarkastisch. Also das habe ich auch gedacht. Ich dachte so, okay, naja, blöd für ihn, auf jeden Fall auch nicht gut, aber man ist ja wirklich schon Schlimmeres gewohnt, ne?
Ja.
Also.
Das hat mich überrascht.
Ich zitiere den Mediendienst DWDL und spreche es jetzt aus, wie man es wahrscheinlich lesen muss. Warte. Bildhammer! Springer tauscht komplette Chefredaktion aus. Da hat DWDL wahrscheinlich seine Freude dran gehabt. Axel Springer hat am Donnerstagnachmittag einen umfassenden Umbau der Bild-Chefredaktion angekündigt. Demnach wird die Führung eben dieser Chefredaktion künftig nur noch aus 2 statt 4 Personen bestehen. Neben Robert Schneider, der sein Amt wie geplant zum 17. April antreten soll, wird Marion Horn in der Bild-Chefredaktion sitzen. Sie übernimmt den Vorsitz der Chefredaktion mit sofortiger Wirkung. Ja, das heißt, Johannes Boje, Alexandra Würzbach und Klaus Strunz, die sind nicht mehr dabei, die scheiden aus ihren bisherigen Rollen aus. Und ich muss zugeben, ich war überrascht, als diese Push-Mitteilung mich erreichte. Und es gibt ein paar Leute, die gesagt haben, Moment mal, Johannes Boje, der war doch vor ein paar Tagen noch bei Apokalypse und Filterkaffee und kaum...
Ich wollte es gerade sagen.
Das muss man dazu sagen, in der Episode präsentierte sich Johannes Boje, der Bild-Chefredakteur, zu dem Zeitpunkt, als durchaus intelligenter, zugänglicher, nachdenklicher und doch irgendwie auch, ich möchte jetzt mal sagen, ehrenhafter Mensch. Das müssen bei Springer einige mitbekommen haben und gesagt haben, dieser Mann kann nicht bleiben, den müssen wir auf jeden Fall ersetzen.
Wie sieht das aus?
Ja eben, wo kommen wir denn da hin? Ne? Oder um es mit den Worten von Thorsten Leger zu sagen, wir sind immer noch in Deutschland und jetzt sind die weg.
Ja.
So,
ja,
und was passiert jetzt?
Ich weiß nicht genau. Also erstmal ist jetzt erstmal wieder eine Frau am Hebel. Mhm. Das ist ja vielleicht ganz schön.
Ja.
Also erstmal grundsätzlich zu begrüßen. Aber du, keine Ahnung, also was da im Springerhaus bzw. bei der Bild los ist, ne, das ist ja irgendwie, also es ist wirklich ein bisschen irre tatsächlich.
Total.
Finde ich. Ja. Ich habe mir dann so vorgestellt, was Johannes Boje jetzt macht. Es ist ja noch nicht ganz klar, was sie jetzt genau machen. Mhm. Also ganz aus dem Haus rausgeschmissen, wie es zuerst hieß, werden sie wohl nicht.
Ja.
Es wird wohl noch so ein bisschen überlegt, finden wir noch eine Position für euch? Keine Ahnung, kann Johannes Boje vielleicht den Snackautomaten auffüllen?
Man bleibt bei Springer, genau. Ne? Also quasi, man ist so im Limbus, ja, in der Vorhölle, im 6. Höllenkreis von Dante oder so, ja, irgendwo. Ne? Man verbleibt in dem...
Genau, kannst dann mit dem Paternoster einmal hoch und runter fahren, ja, aber im Prinzip bleibst du im Haus.
Mhm.
Ich finde das auf jeden Fall spannend. Ich frage mich so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Mhm. Andererseits denke ich mir auch, es ist mir auch ehrlich gesagt total egal, wo die Reise hingeht. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ja. Auf der einen Seite bin ich so, Mensch, wie spannend. Also das ist auch so eine Häme, die in mir hochkommt, sage ich dir ganz ehrlich.
Mhm.
Und auf der anderen Seite bin ich so, ist mir ehrlich gesagt komplett egal.
Mhm.
Ich habe nur von dir gelesen, glaube ich, einen Tweet, dass Stuckrad Barre kommt ja jetzt mit einem neuen Buch raus.
Mhm.
Noch wach.
Ja.
Geiler Titel, by the way. Wirklich extrem guter Titel.
Ja, total.
Und ich habe gehört, dass es da auch um einen gewissen Springer-Chef gehen soll.
Ja,
stimmt das?
Also nach allem, was ich gehört habe, noch wach bezieht sich ja nach meinem Verständnis auf eine SMS, die, ich bleibe jetzt einfach mal im Konjunktiv, um hier rechtlich ganz sicher zu sein, auf eine SMS, die Julian Reichelt an eine Mitarbeiterin zu sehr später Stunde geschickt haben soll. Höchstwahrscheinlich, um mit ihr jetzt nicht direkt über die Schlagzeilen des kommenden Tages zu sprechen. Und das wird, glaube ich, interessant. Und klar, es ist nicht schön, entlassen zu werden. Auf der anderen Seite stelle ich es mir auch ganz angenehm vor, dass, wenn das Buch von Stuckrad Barre erscheint und dieser unglaubliche Scheiße-Tsunami über Springer, Döpfner und Leute in verantwortlichen Positionen herniedergeht, dass man dann gerade nicht mehr im Dienst ist, um sich dann da auch noch zu erklären und solche Dinge mitverantworten zu müssen.
Ja.
Was ich übrigens wahnsinnig witzig finde, ist, dieser Robert Schneider, der ist ja von der Bunten gekommen und es gab vor ein paar Tagen, gab es da die Meldung, also, und das war auch nicht als Gag gemeint, ja, Drogentest bestanden, Robert Schneider wird neuer Chefredakteur der Bild, wo ich dachte, na, das sind ja mal ein paar Einstellungsvorstellungen. Sehr gut. Ja, da hat man sicherlich aus Erfahrung, da hat man dann.
Ich wollte gerade sagen, ja. Es werden ja Dinge eingeführt, ne? Es werden Dinge eingeführt, nicht ohne Grund. Von daher, Es wird alles seine Gründe haben.
Absolut, toll.
Würdest du denn vielleicht den Johannes, vielleicht sitzt er ja bald einfach mal wieder bei dir. Vielleicht erzählt er mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Er ist mir herzlich willkommen und ich bin sehr gespannt, wo sein Weg ihn hinführen wird. Übrigens über Marion Horn, die künftige Bild-Chefredakteurin, die ja mal die Chefredakteurin der Bild am Sonntag gewesen ist. Da gibt es intern eigentlich tatsächlich wirklich nur Gutes, was ich höre. Das soll angeblich eine sehr integre, gute Frau sein. Also es zeichnet sich jetzt noch nicht ab, dass es der Clusterfuck wird, den man erwartet. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu positiv in die Zukunft blicken. Wir reden hier immer noch von der Bild-Zeitung.
Ich wollte noch dieses Zitat anbringen, was mir aufgefallen ist, weil du nämlich, das passte so gut dazu. Marion Horn steht für einen klaren Wertekompass, journalistische Exzellenz, Führungsstärke und Leidenschaft für guten Boulevardjournalismus. Ja. Das hat der CEO gesagt in der Bild-Gruppe. Und ich fand das interessant, weil das natürlich im Kontrast zu den gerade Entlassenen steht und habe mir dann so gedacht, so shady, shady, das wird nochmal schön geschadet, ne?
Ja.
Ja.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Änderung des Transfusionsgesetzes. Bundestag beendet Blutspendeausschluss für Homosexuelle. Das berichtet der Spiegel. Der Bundestag hat mit den Stimmen der Ampelkoalition eine Regelung gekippt, durch die homosexuelle Männer pauschal für 4 Monate von Blutspenden ausgeschlossen werden. Die Abgeordneten stimmten für eine entsprechende Änderung des Transfusionsgesetzes. In dem Gesetz wird nun ausdrücklich festgehalten, dass die sexuelle Orientierung bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss nicht berücksichtigt werden darf. Wegen des, Zitat, individuellen Sexualverhaltens der spendewilligen Person bleibt eine Rückstellung von Spendern im Rahmen der Risikobewertung zwar weiterhin möglich, die sexuelle Orientierung spielt aber keine Rolle mehr. Das ist eine gute Nachricht, oder?
Das ist eine gute Nachricht. Bei FOMO würden wir dazu sagen, good news, die keine mehr sein sollten. Mhm. Also das ist irgendwie so, ehrlich gesagt, auch so eine Nachricht, wo ich so denke, ich hatte das Gefühl, ich habe die irgendwie jetzt schon in den letzten, 8 Monaten 4-mal gelesen, weil ich immer dachte, jetzt haben sie es geändert. Es waren immer so kleine Teilschritte tatsächlich eher. Ja. Ne? Also das dann so ist so, hey, wir geben jetzt das grüne Licht dafür und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es wirklich beschlossen, oder?
Wenn ich mich nicht irre, muss es noch durch den Bundesrat, aber ich gehe jetzt mal davon aus, das ist nur eine Formsache, wenngleich im Bundesrat ja auch ein paar CDUler sitzen, aber ich gehe davon aus, ja. Das kann man jetzt als durch betrachten, das ist ja sehr richtig, denn es bedeutet ja nichts anderes, als dass homosexuelle Menschen nicht mehr stigmatisiert werden, also dass nicht per se davon ausgegangen wird, dass der Sexualtrieb von Homosexuellen ein so gänzlich anderer ist als von Heterosexuellen, weshalb man erstmal bei Blutspenden sehr vorsichtig sein muss. Das ist es ja letzten Endes. Und das halte einen überfälligen Schritt, aber auch einen sehr richtigen. Übrigens, in diesem Zusammenhang muss man auch sagen, das Höchstalter für Erstspender ist auch raufgesetzt worden. Das ist jetzt nicht mehr nur 65, sondern das geht jetzt rauf, also bis 75. Ist ja auch schon mal ganz gut. Also ich meine, unsere Gesellschaft wird ja auch immer fitter.
Vor allem, wenn du Gwyneth Paltrow bist.
Entzauberte Scheinriesen.
Chat-GPT-Rivale aus China. Ernie enttäuscht bei Debüt. Das berichtet die Tagesschau.
Komm.
Beide herrlich, oder? Baidu, der Google-Rivale aus China, hat seinen neuen Chat-GPT-Konkurrenten Ernie vorgestellt. Doch das Debüt enttäuschte die hohen Erwartungen und führte zu einem Kursrutsch an der Börse. Ja, es ist natürlich derzeit ein totales Rennen in Sachen KI und Chat-GPT. Und es hat halt eben auch Baidu, der Google-Rivale aus China, jetzt seinen Chatbot vorgestellt. Der nennt sich Ernie. Und der Baidu-Chef hat aber bei der Präsentation schon gesagt, wir können beileibe nicht behaupten, dass es perfekt ist. Warum also stellen wir es heute vor?
Gut,
weil der Markt es verlangt.
Gedacht.
Ja, Donnerwetter, ne?
Ja.
Ich finde ja Ernie auch so geil. Ich denke jetzt hier immer so original, immer sofort an Ernie Heisterkamp von Stromberg, der, wenn du ihn irgendwas fragst, keine
Wirklich?
Ahnung, ja, so irgendwie, Ernie, sag mal, wer war Salvador Dali?
Ich denke an Ernie aus der Sesamstraße, so kann es gehen. Aber
und
sind
dann
auch
ihr so Quatsch erzählen.
Ja, aber es sind auch geile Namen. Ich meine, du hast halt irgendwie Alexa war so Type 1 und jetzt haben wir Ernie.
Ja.
Ich weiß nicht, ne? ChatGPT und KI und keine Ahnung. Es gibt ja immer so Themen, wo man irgendwann aussteigt. Mhm. Ich weiß nicht, welche Themen das bei dir
Bitcoin.
Sind, aber ich glaube, jeder Mensch hat so Themen,
mein
wo
Thema
man dann
ist
so sagt, so,
Bitcoin
okay,
und so.
Ich bin.
Bin ich komplett raus.
Ach, stimmt, da bin ich
ja.
auch schon raus.
Mhm.
Ja, ich bin aus einigen raus. Also ich sag mal so, ich bin sehr viel auf TikTok unterwegs und habe manchmal das Gefühl, dass diese App auch meine Gedanken lesen kann. Also man wird schon teilweise paranoid, weil man einfach nur so auf Kommentare geht und
ja.
dann hast du schon 3 neue Videos quasi. Im Feed. Aber ChatGPT, KI und das alles, das sind für mich Themen, wo ich so bin, so okay, ich schalte emotional und gedanklich ein bisschen ab.
Mhm.
Was ich mitbekommen habe allerdings ist, dass es jetzt ja auch ein neues Update sozusagen,
ja.
eine neue Version von ChatGPT gibt, ne? Das 4.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, das geht langsam auch schon schneller als bei den iPhones und so. Also es ist wirklich zack, 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 zack und das soll jetzt sogar Bilder erklären können.
Genau, also es kann im Grunde genommen gefühlt alles. Sascha Lobo hatte uns in einem Special alles erklärt und das hat auch sehr, sehr gut gemacht. Kann man natürlich noch hören, sowas ist ja nicht weg. Und also letzten Endes ist diese KI ein Assistent, ein sehr, sehr kluger, sehr, sehr schneller Assistent, der mittlerweile unglaublich vieles abnehmen kann, der zum Beispiel die Homepages bastelt. Also du kannst im Grunde irgendwann auf eine Serviette kritzeln und sagst, so in etwa sollte meine Homepage aussehen.
Ja.
Und wahrscheinlich scannst du es ein und der bastelt dir sowas. Also es ist Wahnsinn,
ja.
was diese KI für Aufgaben übernimmt und was es alles so für dich lösen kann. Ist auch ein bisschen beängstigend natürlich für den einen oder anderen.
Total.
Sollte es das auch sein. Ich glaube für Menschen, die in kreativen Berufen arbeiten, wobei das ja auch ein sehr vieldeutiger Begriff ist, ist man
ja,
vielleicht
uns.
Noch einigermaßen sicher. Ja, aber was reden wir? Du, nächste Woche, ne? Sieht vielleicht schon ganz anders aus.
Ah, okay, gut. Ich möchte diese Blase jetzt nicht zerstechen, deswegen lass uns einfach weitergehen.
Das gibt's doch gar nicht.
Netflix-Star Joe Exotic will vom Gefängnis aus US-Präsident werden. Das berichtet die Kleine Zeitung in Österreich. Obwohl er im Gefängnis sitzt und schwer krank sein dürfte, will der 60-jährige US-Präsident werden. Bekannt wurde Joe Exotic durch die Netflix-Serie Tiger King. Ja, er sitzt eine 22-jährige Haftstrafe ab, unter anderem, weil er ja einen Mord an seiner Konkurrentin Carol Baskin in Auftrag gegeben hat. Er hat sich der Tierquälerei schuldig gemacht und zahlreiche Gesetze zum Schutz von Wildtieren gebrochen. Trotzdem hat er angekündigt, jawohl, ich will bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 antreten und möglicherweise ist er zusammen mit Trump dann ja auch schon der Zweite, der im Gefängnis sitzt und gerne US-Präsident werden möchte, 24. Trump war es immerhin schon mal.
Ja, genau. Also why not, sagt man ja auch so schön.
Ja.
Ich habe auch dieses Announcement von ihm gesehen und er hatte das so richtig krass. Also diese Schrift, die dort verwendet wurde, die hat mich so ein bisschen an Comic Sans erinnert.
Oh Gott.
Ist es aber nicht. Also es war wirklich so eine ganz krasse,
ja.
auch alleine schon visuell, wirklich ein krasses Announcement mit der USA-Flagge so im Hintergrund. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, wie hat er das gebastelt? Wer hat das gebastelt? Also seine ganze Ästhetik an sich ist natürlich auch einfach,
ja.
ich sage jetzt mal, bemerkenswert.
Das hast
ja.
du sehr schön gesagt, ja.
Genauso wie zu kandidieren. Also ich meine, wie gesagt, why not? At this point ist ja wirklich anscheinend alles möglich in den USA, könnte man so sagen. Und warum dann nicht auch so ein Joe Exotic, der irgendwie eigentlich im Gefängnis sitzt, eigentlich ja sogar Prostatakrebs hat? Also der ist ja super krank auch.
Ja, ja.
Und ja, jetzt irgendwie nochmal was reißen will. In so einer ganz, ich sag jetzt mal, bodenständig, ganz euphemistisch ausgedrückt, ganz bodenständigen Sprache ans Volk. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es wirklich einige Leute gibt, die das gut finden.
Ja, also das glaube ich auch. Speziell in den USA, ohne jetzt in ihren so einen stumpfen Anti-Amerikanismus zu verfallen.
Mhm.
Aber da haben wir natürlich über Trump erlebt, dass jemand, der, obwohl er Multimillionär ist, es den Leuten weismachen kann, dass er einer von ihnen ist. Also das kann teilweise ja wirklich dann durch eine entsprechende Suggestion funktionieren. Ähnlich wie Trump hat uns Joe Exotic durch die früheste Phase von Corona mit seiner Soap gut unterhalten, muss man ja sagen.
Mhm.
Also man ist ihm ja auch ein Stück weit dankbar, dass er durch diesen ganzen Ultra-Trash uns so gut bei Laune gehalten hat, als wir alle nicht das Haus verlassen durften. Immerhin. Und also es wird ja noch interessant, ich weiß nicht, wie du das aufgenommen hast, aber solche Meldungen zum Beispiel, dass über kurz oder lang The Rock für die Demokraten an den Start gehen würde, egal ob 24 oder dann 28, das erscheint einem jetzt im Jahr 23 langsam als eine der seriöseren Option. Das hätte man sicherlich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, ja.
Ich warte noch drauf, dass Oprah mal ihren Versuch startet. Ich glaube, das würde auch sehr, sehr gut laufen.
Das würde tatsächlich
aber
auch gut laufen,
ich habe mich auch gefragt, was ist eigentlich, also ich meine, man weiß ohnehin nicht, was gerade mit Kanye oder Jay West ist.
Ja.
Wollte der nicht auch? Fragezeichen. Aber gut, der ist wahrscheinlich eh gerade, der ist ja verheiratet und irgendwie verschwunden.
Ja, ich glaube, der ist, also da ist es dann wirklich im Gegensatz zu Trump dann wirklich erwiesen, dass er nicht ganz beieinander ist, psychisch. Mhm. Ich glaube, das wird bis auf Weiteres erstmal nichts mehr. Aber wir wollen, also er war ja zumindest schon mal im Oval Office, allerdings nur um Trump zu besuchen. Bis dahin hat er es geschafft. Ich glaube, weiter wird es nicht gehen. Aber du, wir verfolgen das mit regem Interesse. Eine Frage noch an dich, wo wir gerade dabei sind. Dass Biden wieder antritt? Gute Wahl oder... Also der Mann ist 80.
Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht age-shamen.
Ja.
Ich möchte nicht age-shamen. Ich weiß gar nicht, wie alt ist ein Bernie Sanders eigentlich?
Ich glaube, er ist noch älter. Ich glaube, er ist sogar 82 oder so.
Deswegen, das hat vielleicht nichts mit dem Alter zu tun. Man ist so alt, wie man sich fühlt und was für Werte man vertritt, lieber Micky.
Absolut, ja, ist richtig.
Oder?
Na, Bernie ist ja gefühlt wirklich so Ende 30.
Oder? Der ist total, wie man so schön sagt, stabil.
Aber zu links, ja. Für die Amis. Ne? Das ist, der ist ja schon im Grunde genommen so ein Kommi, Sozialist. Ja. Ich finde es wirklich bedauerlich, dass die Demokraten ist, also ne, ich bin ja den Demokraten, wie viele von uns, eher zugeneigt und ich finde es wirklich bedauerlich, dass die Demokraten es nicht geschafft haben, neben Joe Biden eine echte Alternative aufzubauen. Also Pete Buttigieg ist immer so ein Kandidat, aber Kamala Harris, also We Did It Joe, die vielen bei der Wahl von Joe Biden als die designierte Nachfolgerin so angesehen wurde, die ist ja nun wirklich, also ich will jetzt nicht sagen komplett weg vom Fenster, aber sie hat nun wirklich nichts dafür getan, um ernsthaft in Frage zu kommen, an seiner Stadt ins Rennen zu gehen. Da muss man sich schon die Frage stellen, was da eigentlich so schiefgelaufen ist.
Ich weiß nicht genau. Ich weiß nur, dass Kamala Harris tatsächlich bei mir immer in den Timelines ist, weil sie so krasse Lachanfälle hat, ehrlich gesagt, bei sehr random Dingen. Also so, keine Ahnung, sie kommt aus dem Bus, steigt aus dem Bus und fängt einfach an zu lachen. Und das wurde mal so schön zusammengeschnitten. Und alle waren so, wir möchten gerne das haben, was Kamala Harris nimmt.
Ah ja, also was hatten wir mit Armin Laschet also, auch mal. Aber see how that turned out.
Ah ja, oh Gott.
Das ist sie jetzt, die Wende.
Zu Ehren von Taylor Swift, Glendale wird zu Swift City. Das meldet Radio Hamburg. Die US-amerikanische Stadt Glendale wird für wenige Tage in Swift City umbenannt, denn Radio Hamburg, Megastar Taylor Swift, wird hier ihre lang ersehnte Eras-Tour beginnen. Und es beginnt heute. Also das ist fantastisch, oder? Ist das nicht großartig?
Ja, ja, und sie hat zu Ehren ihrer Tour nochmal 4 neue Songs rausgehauen. Oh. Das ist doch auch was. Ich bin ja kein Swiftie. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich bin jetzt auch kein glühender Swiftie, wobei ich sagen muss, dass ich das aktuelle Album ziemlich gut finde. Ich finde so ein paar wirklich echt gute Performance. Ja.
Hey, I'm the problem, that's me. Das resoniert sehr stark mit mir auf jeden Fall, das Lied. Ja, nee, genau, aber ich finde es trotzdem total bemerkenswert. Findest du nicht auch Swift City, ne? Da dachte ich so, das klingt doch irgendwie wie so ein Computerspiel. Warum erinnert mich das an ein Computerspiel, dieser Name?
Wahrscheinlich Swift wegen SimCity, ne? Vielleicht.
Ne? Sehr, oder? Sehr nah. Ja.
Ist halt schon wirklich schon ein paar Tage her.
Oder Gotham City? Ja. Naja, nee, das war Batman.
Ja, ja, das war Batman.
Ach Gott.
Und ein Lied von R. Kelly. Man erinnert sich.
Oh.
Ja, richtig. Oh, ein großes, genau, um Gottes Willen. Um niemanden zu traumatisieren. Ist schon interessant. Ich weiß nicht, nach wem in Deutschland dann irgendwie eine Stadt benannt wird, wenn die in die.
Andrea Berg.
Andrea, genau, Bergheim.
Die Bergis.
Ja, genau, der Bergheim, der Kölner Stadtteil Bergheim, der quasi nach Andrea Berg, ne, sowas. Oder. Weiß ich nicht, was gibt's sonst noch? Wir überlegen uns da mal was. Das darf man.
Bei uns würde das ja aber auch einfach viel zu lange dauern. Ich will jetzt auch nicht schon wieder auf die Berliner Behörden gehen, aber ich habe mich gefragt, wie machen die das jetzt in Glendale? Es ist ja in Arizona. Die müssen dann quasi für 2 Tage alles einmal umbenennen. Also wird das dann irgendwo eingetragen? Wird die Website nochmal umgeändert oder ist das jetzt wirklich einfach nur so eine Pressemitteilung?
Das ist interessant, ne? Nicht. Wahrscheinlich ändert man einfach nur das Ortsschild, wenn man es richtig durchzieht. In Deutschland wäre das so, also wenn das so wäre, dann würde das wahrscheinlich 3 Jahre dauern mit allen Anträgen.
Ja,
und dann ist aber zu dem Zeitpunkt schon der entsprechende Künstler verstorben. So, wenn er dann, also das ist schon längst vorbei alles.
Eben, kriegst du keinen Termin.
Söder ist.
Also mehr auf jeden Fall als Gwyneth Paltrow, so viel steht fest. Ich zitiere das hier, den Stern, beziehungsweise Luisa Schwebel, liebe Grüße, die im Stern über die Wellness-Unternehmerin Gwyneth Paltrow geschrieben hat. Die verrät, was sie am Tag isst. Viel ist es nicht. Mit ihrem Wellness-Unternehmen Goop hat sich Gwyneth Paltrow ein Millionen-Imperium aufgebaut und die ehemalige Schauspielerin achtet auch privat auf ihre Gesundheit. Das beweist sie jetzt mit ihrem Diätplan. Das hat sie in einem Podcast, der nennt sich The Art of Being Well, verraten. Und The Art of Being Well ist, glaube ich, definitorisch schon anders zu verstehen als das, wie du und ich es halten, oder? Jasmin, bist du begeistert von dem Ernährungsplan von Gwyneth Paltrow?
Micky, natürlich. Ich weiß gar nicht, warum du mir gerade unterstellst, dass ich nicht jeden Morgen mit einer Kraftbrühe aufwache. Nein, also natürlich, das ist unglaublich. Also ich habe dieses Interview tatsächlich gesehen, nur in Ausschnitten, auch wieder auf TikTok ist es mir um die Ohren geflogen. Und Gwyneth Paltrow sitzt da, ich glaube, meine ungeschminkt, an einen IV angeschlossen. Also die sitzt an einem Tropf mit Vitaminen.
Ja.
Genau, und erzählt diesem Wellness-Podcast-Host eben von ihrer Wellness-Routine. Und und wie well es einem dabei geht, ist halt so ein bisschen Auslegungssache, glaube ich, weil sie sagt dann irgendwie so, ja, also morgens trinke ich mein Käffchen, mittags trinke ich eine Knochenbrühe und abends esse ich einfach Gemüse und zwischendurch rubbelt sie sich irgendwie ab mit einer Bürste und geht in eine Infrarotsauna, keine Ahnung, good for her. Ich weiß nicht, also wenn sie das für sich braucht, sie sagte auch irgendwie, für sie ist das total wichtig, zu detoxen, vielleicht hat das ja auch gesundheitliche Gründe, weiß ich nicht, was aber kritisiert wird, dass einfach dieses ewig gestrige Diätkulturgelaber, also dass das so glorifiziert wird. Ne?
Ja.
Und da kann ich einfach nur sagen, excuse me, wir haben 2023, es ist irgendwie nicht mehr geil anzusagen, wie wenig man isst, wie restriktiv man auch ist mit seinem Essen.
Das stimmt, ja.
Und mir hat das so ganz tiefe, ja, ich sag jetzt mal, early 2000s Erinnerungen an die Kohlsuppendiäten und so.
Interessant, ja, oder ja an diese Kate Moss. Oh, ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig, nothing tastes as good as skinny feels.
Genau.
Und das ist ja eine Philosophie, die im Grunde genommen da ja jetzt auch noch zur Kunst, und zwar zur Kunst des sich Wohlfühlens gemacht wird. Und es ist ja, weißt du, es ist ja völlig okay, wenn man selber sich mit einem bestimmten Gewicht besonders wohlfühlt. Ja, selbst wenn es auf diese doch eher dramatische Art und Weise erreicht wird, nämlich indem man eigentlich so gut wie gar nichts isst und sich alles Wichtige über den Tropf holt, dass, wenn man es beschreibt, klingt es schon nicht besonders gut. Aber das zur Kunstform zu erheben und dadurch natürlich auch zu etwas Erstrebenswertem, ich glaube, da liegt in erster Linie das Problem, weil es gibt ja auch, also es gibt ja vor allen Dingen einen Podcast, der sie einlädt, um zu sagen, du siehst so fantastisch aus, jetzt erklär uns mal bitte das Geheimnis dieses wirklich, also beispiellos tollen Körpers. Und da fängt das Problem ja, glaube ich, an, oder?
Richtig. Und ich glaube, wir leben auch aktuell einfach in einem Zeitalter, wo da einfach ein Widerspruch stattfindet auf Social Media. Das gab es halt früher nicht.
Ja.
Also die Kohlsuppendiät aus der Brigitte wurde einfach gemacht und es wurde dann eine Woche gekocht. Das Wohnzimmer hat gestunken so, und man hatte einfach nur schlechte Laune. Genau, nee, also ich habe die nicht gemacht, aber meine Mutter tatsächlich. Also es war so tief drin in uns, dieses Körperbild.
Ja.
Ne? Und jetzt gibt es da halt eben Widerspruch und ich finde, das zeigt einfach nur, dass Gwyneth Paltrow einfach wirklich nicht im Zeitgeist mehr irgendwie mitkommt. Also die hat das irgendwie nicht mitgeschnitten, dass alle irgendwie das nicht mehr so interessant finden, auch wenn Leute sich so restriktiv ernähren. Da gab es wirklich ganz, ganz viel Kritik und wie du schon sagst, muss jeder selber wissen im Endeffekt. Ne? Aber ich finde schon auf der anderen Seite so, Devil's Advocate, also wenn ich so auf Gwyneths Anwaltsseite gehen sollte, finde ich zumindest gut, dass sie ehrlich ist. Weil sie könnte genauso gut diesen blöden PR-Move machen und sagen, du, ich esse so gerne Burger.
Ja, so wie Heidi. Meinst du, wenn Heidi Klum einmal am Anfang der neuen Staffel Jeremy's Next Topmodel lustvoll in so einen Burger beißt und du halt natürlich weißt, sobald die Kamera aus ist, wird aber sofort der kleine Eimer bereitgestellt. Absolut. Immerhin ehrlich, das muss man sagen. Es ist ja, also es ist nicht besonders sexy, so diese, weil es ist ja eine wahnsinnig lustfeindliche Art zu leben. Also das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Also ich glaube, Also die wird sich auch Nudeln höchstens übers Ohr hängen, dann war es das aber auch.
Richtig.
Und also ist ja auch alles okay, ja. Ich achte auch auf meine Ernährung, aber ich würde jetzt nicht unbedingt bis 12 Uhr gar nichts essen und dann mittags Knochenbrühe und dann ab da nur noch den Tropf. Mhm. Das ist ja irgendwie auch, also ja, wir haben auch schon genug Probleme.
Frage, Micky, ja, würdest du dir denn für deine Wellness-Routine Ozongas anal verabreichen lassen? Ach weil so, das hat sie gemacht.
Ach so, guck mal. Geht das denn auch anders?
Ach so, anders würdest du?
Ja, du, ja, das ist ja, ja, verständlich. Das, also wahrscheinlich heißt bei ihr im Grunde genommen die Rosette heißt auch nur Ozonloch, weil sie weiß vom Grundsätzlichen, da kommt's rein.
Oh nein.
Da kommt's rein.
Oh Gott.
Ja, du hast mich ja gefragt. Gott. Ich bin also völlig begeistert. Ich wusste ja nicht, wo wir da noch abbiegen würden. Also ich finde es toll, dass man Ozon rektal aufnimmt. Ich weiß zwar nicht, wofür es gut ist. Ich komme aus einer Generation, also da war Ozon grundsätzlich ja, also naja, schlecht war es nicht, FCK war schlecht und das FCKW. Ozonloch war das Problem. Aber toll, dass man, also was nicht alles möglich ist.
Im Endeffekt kann man also Gwyneth eigentlich nur beglückwünschen. Komm, ist gut,
ja,
mach das mal.
Ja.
Aber danke für die Ehrlichkeit.
Naja, also wir wünschen auf jeden Fall Gwyneth Paltrow alles Gute. Ne? Ein,
alles Liebe von
alles
uns.
Liebe, ja, alles Gute. Jasmin, wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber das liegt natürlich daran, dass ich mich so gerne mit dir unterhalten habe. Das war sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir ganz herzlich, Micky.
Und wenn du möchtest, dann komm doch wieder und komm also schnell wieder.
Okay,
weil
gut.
Jetzt nochmal so lange warten ist ja auch Quatsch. Ne?
Finde ich sehr, sehr gut.
Dann machen,
ja,
wir,
machen
das
wir
so
auf jeden Fall.
Dankeschön.
Danke.
Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.